Ich ziele nicht mit der Hand. Wer mit der Hand zielt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich ziele mit dem Auge. Ich schieße nicht mit der Hand. Wer mit der Hand schießt, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich schieße mit dem Verstand. Ich töte nicht mit meiner Waffe. Wer mit seiner Waffe tötet, hat das Angesicht seines Vaters vergessen. Ich töte mit dem Herzen. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Lesen und Lesen lassen mit mir, dem Martin und dem Maxe.
Hi, grüß euch.
Dem Podcast für alle Büchergeilen und Serienfreunde, Freunde der guten Unterhaltung, jeder, der irgendwie Geschichten liebt und was weiß ich, der ist hier bei uns genau richtig. Das, was ihr eben gehört habt, das war ein Zitat von der Figur Roland Deschaine von Stephen Kings Der dunkle Turm aus der Reihe. Und um solche Personen eben dreht sich die erste Folge von uns.
Genau, in unserer ersten Folge geht es nämlich um gute Protagonisten. Was macht einen guten Protagonist in der Geschichte aus? Was muss er besitzen? Wie muss er sein? Wie muss er sich entwickeln? Was muss er erleben, damit wir als Leser die Geschichte durch seine Augen erleben können und auch wirklich in der Geschichte drin sind?
Ja, und Held ist hier nicht gleich immer Held oder Protagonist ist nicht unbedingt vielleicht das, was man im ersten Augenblick meint, denn der Protagonist ist nicht immer gleich Hauptcharakter, weil Hauptcharakter gibt's viele, Protagonisten genau. Gibt's meistens nur einen. Und ja, ich glaube, du kannst es besser erklären, was den Protagonisten eben ausmacht, im Gegensatz hier zum Hauptcharakter.
Genau, wie du gerade eben schon gesagt hast, also der Protagonist ist einer der Hauptcharaktere, um dem Ganzen mal ein Beispiel zu geben, im Zauberer von Oz ist die Dorothy, die eben in die Welt des Zauberers von Oz reist, die Protagonistin, mit der man auch erlebt, wie sie da hinkommt, wie sie diese Welt erkundet. Und der Löwe, die Vogelscheuche und der Zinnmann sind Hauptcharaktere. Also sie nehmen eine zentrale Rolle ein, sind aber nicht gleichbedeutend mit dem Protagonisten. Genau, und so gibt es halt viele Geschichten, in denen es einen klaren Protagonisten gibt, durch die der zentrale Charakter der Geschichte ist, und der den Leser auch mit durch die Geschichte nimmt, also nicht unbedingt an der Hand nimmt und durch die Geschichte führt, aber durch die man die Geschichte halt erlebt, zusammen mit dem Protagonisten, indem man die Erfahrung macht, indem man lernt, wie ist der Protagonist drauf, indem man sich mit dem Protagonisten entwickelt. Im besten Fall, da muss man also unterscheiden zwischen den Protagonisten und den Hauptfiguren, genau.
Also ich habe hier auf dem schlauen Zettel noch stehen, der Protagonist bezeichnet in der griechischen Tragödie den Darsteller der ersten Rolle. Gegebenenfalls vor Deuteragonist und Tritagonist, das heißt zweite und dritte Hauptrolle. Und ich finde, Tritagonist ist ein extrem geiles Wort.
Auch wenn du die dritte Geige spielst, aber das Wort ist geil.
Richtig, klingt so ein bisschen wie Triton.
Ja. Genau. Ja, daher kommt das Wort auch aus dem Griechischen.
Ach, drei und ein Triton heißt dazu vielleicht Triton wegen dem Dreizack?
Richtig.
Krass. Nice.
Genau.
Okay, aber weiter im Text, da sehen wir aber auch, Triton ist eben ein Hauptcharakter, aber nicht der Protagonist, weil Protagonist ist in diesem Beispiel eben die Ariel.
Ich habe es dasselbe gedacht. Ja, genau. Wobei man jetzt natürlich drüber streiten kann, ob der König Triton die dritte Hauptrolle einnimmt. Ich glaube eher, dass es dem Wort selbst geschuldet ist, aber ja.
Also, hätten wir zumindest schon mal den Unterschied geklärt und Protagonisten, wie gesagt, gibt es eben viele.
Genau, und wir werden auch im Laufe des Podcasts darauf eingehen, wir werden gute Beispiele für Protagonisten geben oder Beispiele für gute Protagonisten und werden euch auch zeigen, woran man einen guten Protagonisten erkennt oder woran man merkt, dass ein Protagonist gut ist, weil oftmals liest man eine Geschichte und findet die gut und findet den Charakter gut, kann aber nicht so recht fassen, was den Charakter so gut macht. Darauf wollen wir auch ein bisschen eingehen.
Jo, dann fangen wir gleich mal an. Was ist denn zum Beispiel die Aufgabe eines Protagonisten, also in der Geschichte, was ist er für uns? Und da kann man zum Beispiel sagen, er ist eine Identifikationsfigur. Das ist halt jemand, von dem wir uns vorstellen, wie er ist und uns vielleicht überlegen, finden wir das cool, wollen wir genauso sein, ja, was macht ihn aus?
Ganz genau. Es ist halt einfach, wir müssen uns als Leser auf diese Figur ein Stück weit projizieren können. Das funktioniert nicht immer. Es gibt natürlich auch Protagonisten, die Anti-Helden sind. Es gibt auch Protagonisten, die vielleicht Serienmörder sind. Auf die sollte man sich im besten Fall nicht projizieren können. Aber selbst die haben dann Attribute, die mit denen wir uns dann doch irgendwie identifizieren können. Die werden dann schon einem irgendwie näher gebracht. Genau.
Ja, wenn es dann einen gibt, keine Ahnung, wie zum Beispiel Monkey D. Ruffy oder Superman oder Batman, die extrem nice kämpfen können, wo man sich denkt, jawohl, und jetzt kriegen die Bösewichte aufs Maul. Und dann wird man auch gern Kicks verteilen können wie die. Mhm. Das wären dann eben solche Beispiele. Gut, es gibt dann natürlich auch solche Figuren wie Jack the Ripper, die mittlerweile auch, weiß ich nicht, ihre eigenen Serien haben etc., die dann auch cool dargestellt werden.
Obwohl es ja eigentlich böse Charaktere in dem Sinn ist, weil ja, Jack the Ripper ist wahrscheinlich der bekannteste Serienmörder, den kennt auch jeder. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, wenn du jetzt einen Jack the Ripper als Hauptfigur hast, hast du natürlich auch die Möglichkeit, wenn das gut geschrieben ist, wenn die Figur gut ausgeführt ist, dass du so einen Einblick in diese Gedankenwelt kriegst. Das heißt jetzt im Umkehrschluss nicht, dass der Autor ein Serien- oder ein Massenmörder sein muss, damit man die Figur versteht. Aber wenn der Autor eben genug Empathie aufbringen kann, um dem Leser die Figur nahezubringen, dann kriegt man halt so ein, ja, man taucht in so eine ganz andere Gedankenwelt ein, halt von der Figur, die man selbst gar nicht sein kann, weil ich behaupte jetzt einfach mal, dass die wenigen von uns Serienmörder sein können. Man kann das aber auch mit einem deutlich weniger krassen Beispiel nehmen. Es gibt ja zum Beispiel auch Thriller oder Krimis, wo die Hauptfigur ein Anwalt ist oder ein Arzt oder ein Astronaut oder in irgendwelchen Sci-Fi-Geschichten ist die Hauptfigur ein Alien. Das ist völlig egal, was für einen Beruf die hat oder was die ist. Solange wir uns in diese Figur reinfühlen können, kann das auch eine sehr abstrakte Figur sein.
Ja, und da kann man Dinge jetzt hier in einfachen Gedankengängen uns überlegen, was zeichnet diese Figuren für uns aus? Warum mögen wir die? Und das liegt dann eben an verschiedenen Attributen, die haben. Und die können ja zum Beispiel sein, ja, die sind uns einfach sympathisch. Die können irgendwas sehr gut oder zeichnen sich durch irgendwelche Aktivitäten aus, weil sie halt einfach ein Ziel haben, Ambitionen, irgendwas verfolgen und erreichen wollen, wo wir halt einfach mitfiebern können. Denn wenn die das nicht haben, wenn die halt einfach relativ langweilig vor sich hin dümpeln, wissen wir auch nicht, wieso wir die so abfeiern sollen.
Genau, das, man kann diese drei Skalen, also Sympathie, Können und Aktivität, lässt sich im Prinzip auf jede Figur anwenden. Und eine Hauptfigur oder irgendeine Nebenfigur, das gilt für die ganz genauso, die müssen nicht jede Box abchecken, sie müssen nicht alles können, sie müssen nicht sympathisch sein, alles können und aktiv sein, dann wären sie ja quasi ja schon überfähig irgendwie, aber sie müssen zumindest eins davon haben. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man die drei Star Wars Hauptfiguren hernimmt, Luke zum Beispiel. Luke ist sympathisch, also der ist die Figur, mit der wir uns identifizieren sollen. Der arme Kerl ist auf einem Wüstenplaneten aufgewachsen, muss auf dem Feld arbeiten, weiß nichts, wo er herkommt, kennt seine Eltern nicht so richtig, aber er ist sympathisch. Sein Können ist relativ gering am Anfang, weil was kann er denn? Er kann doch mit keinem Lichtschwert umgehen, er weiß ja nicht mehr, dass die existieren. Also seine Können-Skala geht gen Null. Und bei der Aktivität, da ist er eigentlich eingeschränkt. Er würde gerne von diesem Planeten runterkommen und Abenteuer erleben, aber er kann nicht. Ihm fehlt die Möglichkeit, von Tatooine wegzukommen. Deswegen ist dieser Pegel auch ganz unten. Und wenn wir das Ganze jetzt mal durchspielen für Han Solo zum Beispiel, Sympathie, ich meine, Han Solo ist irgendwie cool. Und wie wir alle wissen, hat er zuerst geschossen. Aber checkst du nicht?
Nee.
Kennst du nicht? Nee. Das ist so bei Star Wars. Im Laufe der Zeit wurden die Star Wars-Filme immer wieder digital überarbeitet von George Lucas, weil der halt immer noch geilere Effekte einbauen wollte und noch immer besser und immer moderner machen. Und dann ist es so, dass in der ersten Fassung von Star Wars, in der Kinofassung damals, da Han Solo in Mos Eisley in der Kantine den Greedo zuerst angeschossen hat. Und das fand man wohl irgendwie später ungeil, oder der George Lucas fand das ungeil, so dass sie quasi die Salvenschüsse die sind durch so Lichtstrahlen dargestellt, dass sie das quasi so gemacht haben, dass der andere zuerst geschossen hat oder dass sie gleichzeitig dann geschossen haben. Das hat sich immer wieder verändert. Deswegen gibt's eben diese berühmte Anekdote oder diesen berühmten Ausspruch, Han Solo shot first, weil er halt badass quasi ist, dass er den anderen zuerst ins Knie geschossen hat.
So gut.
Sozusagen. Und ich meine, Han Solo ist cool, aber er ist irgendwie nicht sympathisch. Er ist ein Arschloch, er ist eigentlich ein Arschloch. Er lässt es gerne raushängen. Aber wer in dieser einen Szene, in der ersten Szene wird gleich festgestellt, er kann was. Nämlich er sitzt da mit diesem Kopfgeliege am Tisch und ballert dem gleichen den Schritt rein. Ne, und er macht keine Gefangenen. Und dann wissen wir, okay, der scheint was drauf zu haben. Und er scheint auch relativ aktiv zu sein durch seine Rolle als Schmuggler. Das heißt, er sucht ja quasi immer einen Job. Und wenn du das Ganze jetzt noch auf Leia beziehen möchtest, da ist die Sympathie da, weil es ist eine Prinzessin, die einen Hilferuf ins Universum hinaussendet, dass sie Hilfe braucht. Das macht sie ja gleich mal sympathisch. Können ist bei ihr jetzt relativ niedrig, weil was kann sie denn schon, außer mit R2-D2 rumlaufen und diese Nachricht aufzeichnen. Das ist ja auch das Erste, was man in Star Wars sieht. Und die Aktivität ist natürlich bei ihr auch relativ hoch, weil sie ja quasi das Zepter in die Hand nimmt und eben diese Nachricht in die Welt hinaus oder ins Weltraum hinaus schickt. Also man merkt, dass sich diese drei Skalen Sympathie, Können und Aktivität auf jeden anwenden lassen. Und wenn zumindest eins dieser Dinger passt oder relativ hoch ist, das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung für eine Hauptfigur. Was braucht ein Protagonist sonst noch?
Ja.
Er braucht nämlich ein Ziel oder eine Motivation, weil
ja.
wenn der Protagonist kein Ziel und keine Motivation hat und so vor sich hin dümpelt, warum sollte er denn dann die Hauptfigur in der Geschichte sein? Das kann der Mord sein an seiner Frau, eine Motivation. Die Motivation kann dann sein, den Mörder zu finden oder um bei Luke und Star Wars zu bleiben. Er hat die Motivation, was zu erleben, von diesem verkackten Planeten runterzukommen. Und sein Ziel ist es, was zu erleben. Also wenn halt eine Hauptfigur kein Ziel hat oder keine Motivation und so von der Geschichte quasi mitgetragen wird, dann ist es immer schlecht.
Ja.
Fällt dir vielleicht noch irgendein gutes Beispiel ein von wegen Protagonist mit Ziel oder gute Motivation?
Ja gut, hier fange ich einfach direkt mal mit One Piece an. Wer es nicht kennt, kurzum, eine Serie, ein Anime, ein Manga, in dem es um Piraten geht und der Protagonist Monkey D. Ruffy, der will eben Piratenkönig werden und deswegen sammelt er sich eine Crew zusammen und ja, das Ziel, Piratenkönig zu werden, ist sozusagen der rote Faden, der sich durch die Serie zieht und das Ganze wird dann natürlich begleitet von 1 Million Feinden und Abenteuern, die es natürlich auf dem Weg dahin hier zu besiegen gilt.
Genau, da sprichst du schon einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich der Protagonist kann eine Motivation und ein Ziel haben. Das Ziel kann ja auch sein, dass er einfach zum Kühlschrank geht und sich ein Bier holt. Wenn auf dem Weg dahin...
Das macht mich jeden Abend zum Helden, ja.
Ja. In dem Moment muss ja irgendwas passieren. Weil dieses zum Kühlschrank gehen und ein Bier holen, das ist in 10 Sekunden erledigt. Das ist jetzt keine weltbewegende Aufgabe. Aber wenn er jetzt auf dem Weg von der Couch... Er liegt auf der Couch in seinem dreckigen Leibchen, der Protagonist. Nur in einem Schlüpper bekleidet, die weiß schon, die Schießer mit Eingriff. Und geht zum Kühlschrank und will sich ein Bier holen. Und wenn er jetzt auf dem Weg dorthin zum Beispiel von Aliens entführt wird, dann ist das eine sogenannte, da werden ihm ja Steine in den Weg gelegt. Das heißt, der Protagonist braucht Schwellen, die er überwinden muss. Das können Aliens auf dem Weg zum Kühlschrank sein, das können aber auch irgendwas ganz Einfaches sein, wie zum Beispiel eine feindliche Piratenbande, um mal beim Beispiel von One Piece zu bleiben. Die Motivation, das Ziel ist also nur ein Punkt und wenn der Protagonist dieses Ziel relativ schnell erreicht, dann ist das Buch langweilig, weil dann hat er es ja erreicht. Er braucht also Hürden, die er nehmen muss.
Ja, und nice sind dann vor allem eben auch Plot-Twists, die das Ganze zum Schluss nochmal spannend machen, neue Probleme aufwerfen, wo man sich fragt, wie geht der Held jetzt dann damit um? Also bleiben wir bei unserem Biertrinkenden oder zumindest auf dem Weg zum Biertrinkenden Helden, der den Kühlschrank aufmacht, endlich die Flasche in der Hand hält und dann alkoholfrei. Absolute ja. Enttäuschung. Wie gehen wir damit um? Der Held muss umdenken. Ne? Der hat sein Ziel sozusagen erreicht, aber irgendwie verfehlt. Geht er jetzt in den Laden, säuft er das, nimmt die Niederlage hin oder klingelt er beim Nachbarn und fragt, hallo, haben Sie vielleicht ein anständiges Bier? Das sind dann halt auch immer so Sachen, wo man dann halt mitfiebert und miträtselt und sich fragt, hätte ich vielleicht genauso gehandelt oder ja, ist doch egal, sauf halt das.
Ja. Ich glaube, das kommt ganz auf den Leser drauf an. Aber ja, ganz genau, das ist eben der Twist. Scheiße, das Bier ist alkoholfrei. Nicht, dass wir an der Stelle Alkohol verherrlichen wollen, aber ist klar, was wir damit ausdrücken wollen. Genau, dieser Twist, mit dem hat man eigentlich nicht gerechnet, weil dem Leser eigentlich vorgegaukelt wird, klar, im Kühlschrank steht ja ein Bier. Dass es aber alkoholfrei ist, das haben wir halt nicht gewusst. Ja, aber ich bin mir sicher, also ich weiß, dass wir in einer späteren Folge auch nochmal explizit auf Twists und Wendungen eingehen und wie die vorbereitet werden sollten und dass es nicht aus heiterem Himmel kommen sollte. Zum Beispiel, wenn jetzt einfach in diesem Bier, wenn das nicht alkoholfrei wäre, sondern in dem Bier ist halt auf einmal Milch drin, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Das wäre jetzt ein schlechter Twist, wenn er nicht gut vorbereitet wäre.
Langweilig wäre es ja, wenn, bleiben wir einfach bei dem Beispiel, ich finde es super, wenn der Held vom Sofa aufsteht, sich sein Bier holen möchte.
Ja.
Und, keine Ahnung, gegen alle Hindernisse gewappnet ist. Also da liegt Lego auf dem Boden und der weiß, meine Hausschuhe sind so fest, da kann ich locker drauf treten. Die Kühlschranktür ist so schwer zum Ziehen, dass man sie mit beiden Augen aufmachen muss. Deswegen hat er vorher ein paar Liegestütze gemacht, also ist das auch kein Problem. Und am schlimmsten wäre es natürlich, wenn er auch gegen den Plot-Twist gewappnet ist und weiß, dass alkoholfreies Bier im Kühlschrank auf ihn wartet. Das heißt, der Held im besten Fall lässt er sich auch noch überraschen. Der darf also quasi nicht, wie sagt man, omniscient oder omnipräsent sein, einfach überall sein und alles wissen, sondern, ja, weil dann, keine Ahnung, dann gibt er uns nichts mehr. Dann ist es keiner, mit dem man mitfiebert, sondern einer, auf dem man wartet.
Ganz genau, das sprichst du einen ziemlich guten Punkt an. In Anführungszeichen Fachsprache nennt man das eine Mary Sue. Also ein jemand, der alles kann, der alles weiß, der auf alles gewappnet ist, weil für den gibt es im Prinzip keine Hindernisse. Dadurch wird die Figur langweilig. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, dass wenn der Autor Hindernisse einbaut, die ja sehr konstruiert sein können. Ich meine, die Idee mit dem Mensch im Leibchen und in den Schießerunterhosen, der zum Kühlschrank geht und von Aliens entführt wird, könnte ein guter Anfang zu einer richtig abgefahrenen Geschichte sein. Aber das darf noch nicht die ganze Geschichte sein in dem Sinne. Deswegen, er darf auch nicht alles können, weil wenn er alles überwindet, dann ist langweilig.
Da kommst du mir gerade also jetzt aufschreiben, damit die dann hier angeben könnt, entweder in der Kneipe oder im Deutschunterricht. Die drei Begriffe sind omniscient, also allmächtig. Omniscient ist allwissend, omnipotent ist allmächtig und omnipräsent ist überall.
Dass er überall präsent ist, genau.
Genau, also das sollte ein Protagonist im besten Fall nicht sein.
Ich kann jetzt aber das Gegenargument machen. Ich kann einen Protagonisten machen, der omnipräsent ist und omniscient und?
Was hast du schon gesagt? Omnipräsent, omniscient und omnipotent.
Omnipotent, ja. Genau. Du kannst einen Charakter schon so machen, dann musst du die Geschichte drumherum halt so konstruieren oder so schreiben, dass diese Figur mit dieser, dass das irgendwie entweder auf den Arm nimmt oder dass die Figur irgendwie anders damit umgehen muss, dass sie omnipotent ist. Du kannst das schon machen. Du musst halt immer nur gewahr sein. Du kannst niemanden omnipotenten, du kannst keinen omnipotenten Entwickler, nicht Entwickler, Ermittler in den Krimi reinschreiben, weil dann würde er den Kriminalfall ja binnen weniger Augenblicke lösen. Du musst das also quasi immer auf die Geschichte beziehen und die Geschichte drumherum bauen, wenn du denn unbedingt von so einem Protagonisten schreiben wollen würdest.
Ja gut, und dem müsste man dann halt einfach entsprechende Probleme zur Verfügung stellen, sage ich mal. Ja, dann kann man den unter Umständen eben auch so machen. Da haben wir, glaube ich, sogar ein Beispiel, wenn ich auf meinen Zettel gucke, später den Saitama. Kommen wir dann nochmal genau auf den...
Da kommen wir später hin zu sprechen, genau.
Der ist nämlich ein bisschen so in die Richtung, dass er einfach alles kann. Aber gut.
Ich würde da gerne noch was zu sagen. Was nämlich auch wichtig ist für einen Protagonisten, ist, dass er eine Entwicklung durchmacht. Also, wir gehen immer von einer normalen Geschichte aus. Es gibt auch Protagonisten, die müssen keine Entwicklung durchmachen. Wenn ich jetzt ein komödiantisches Buch zum Beispiel schreibe und mein Protagonist vielleicht karikaturhaft angelegt ist zum Beispiel, dann ist es wurscht, dann muss er keine Charakterentwicklung durchmachen. Aber wenn unser Typ auf dem Weg zum Kühlschrank feststellt, also er hat alle Hindernisse überwunden, er kommt am Kühlschrank an, er macht den Kühlschrank auf, er greift die Bierflasche und stellt fest, fuck, alkoholfrei. Wenn er sich jetzt aber Gedanken macht oder einen inneren Monolog führt und sagt sich, Mensch, Alkohol ist eigentlich schlecht für den Körper und ich trinke jeden Tag meine 2 Flaschen Bier und eigentlich statistisch gesehen bin ich ein Alkoholiker, vielleicht sollte ich mein Leben überdenken und zu alkoholfreiem Bier greifen. Das wäre jetzt eine Entwicklung, die der Charakter durchgemacht hat und dadurch wirkt dieser Charakter auch wesentlich nachvollziehbarer. Das ist jetzt natürlich in der Handlung, in der Kürze der Zeit eine relativ unlogische Entwicklung, weil er ja eigentlich das Bier wollte, um, weiß ich nicht, seine Sinne zu betäuben oder sich einen anzudüdeln. Aber im Laufe der Zeit könnte er feststellen, dass er irgendwie zum Alkoholiker geworden ist und dem Bier dann halt abschwört.
Ich finde übrigens das Beispiel mit dem Typen, den wir hier gerade erfunden haben, genial. Wir hätten damit anfangen sollen.
Vor allem, wir haben das nicht vorher geplant. Das mit dem Typ auf der Couch ist vollkommen Freestyle.
So gut. Das kann auf jeden Fall das Ganze nochmal spannender machen, wenn er plötzlich doch das alkoholfrei möchte. Und dann lässt sich so eine Geschichte natürlich auch weiterbauen, wenn dann seine Frau aus dem Wohnzimmer ruft mit, ja, wo bleibt denn jetzt das Bier?
Oh oh.
Und dann bringt er ihr halt das Alkoholfreie und sie schaut ihn an und sagt, ja, was soll denn das jetzt? Ich will ein Bier und nicht dein ISO-Sportdrink, den alkoholfreien. Dann haben wir nämlich einen neuen Konflikt, den es dann für den Protagonisten auch zu lösen gilt.
Habe ich das richtig verstanden? Ist der Twist quasi, dass das Bier nicht für ihn ist, obwohl er im Leibchen und in der Unterhose rumhockt, sondern seine Frau ist in Wirklichkeit der Alkoholiker, in Anführungszeichen?
Das ist der Cliffhanger, dann beginnt Teil 2, dann wird die Frau eingeführt. Ja, und vielleicht ist sie ja dann der Held der nächsten Folge, weil sie sagt, okay, ich geh noch mal los und hol was Anständiges.
Dann ist man natürlich der Held, wenn man zu nachtragender Stunde irgendwie noch mal losgeht und an die Tanke und Bier holt.
Ja. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wie man seinen Held gut dastehen lassen kann oder eben einen neuen Held einführen.
Ich hoffe, du machst dir Notizen. Hier passieren gerade großartige Sachen.
Ja.
Den Bestseller könnt ihr dann in 5 Jahren auf Amazon kaufen.
Das ist alles Lebenserfahrung, das brauche ich nicht aufschreiben. Das ist mir genauso passiert.
Was man vielleicht auch noch negativ erwähnen sollte, und zwar bei Filmen findet man das oft, bei Popcorn- und Hollywood-Filmen, dass Filme versuchen, einen Charakter möglichst cool einzuführen, sodass wir als Zuschauer mit ihm sofort auf einer Ebene sind, weil wir ihn halt cool finden. Aber in Wirklichkeit ist er innen drin hohl, weil ein Film im Prinzip ja nur 1,5 bis 2 Stunden im Regelfall Zeit hat, eine Geschichte zu erzählen, Figuren einzuführen, eine Welt aufzubauen und das alles drumherum. Deswegen ist es relativ schwierig, in einem Film einen nachvollziehbaren Hauptcharakter zu etablieren. In einem Buch hingegen ist es relativ einfach, weil man ja genügend Zeit hat und je nachdem, welche Erzählweise man gewählt hat, ja auch Einblick in die Gefühle und in die Gedanken des Hauptcharakters oder der Charaktere kriegt. Deswegen, ja, wenn ihr gute Charakterstudien in Anführungszeichen haben wollt, greift lieber zum Buch als zum Film.
Ja.
Oder zumindest zu einer Serie, weil da ist in der Regel auch genug Zeit da, um einen Charakter zu ergründen und auszubauen.
Das kann ich unterschreiben und ich weiß nicht warum, ich habe jetzt, wenn du gesprochen hast, spontan im Kopf gehabt, das Bild von Will Smith in I Am Legend.
Mhm.
Und ich finde, der hat da in dem Film nicht wirklich eine Persönlichkeit. Das Einzige, was dem extrem hilft, ist der Hund.
Mhm.
Und man fragt sich dauernd, wie überlebt er mit dem Hund? Und spätestens dann, wo der Hund weg ist, hat der Typ irgendwie keine Persönlichkeit mehr, finde ich. Dann hat er niemanden mehr, den er beschützen muss. Und dann ist der Film auch irgendwie relativ bald vorbei.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Was der Film halt gemacht hat in dem I Am Legend, das ist ja eine Neuverfilmung von der Omega-Mann. Ich weiß gar nicht, aus den 50ern,
also 60ern.
Ja, siehst du mal. Da geht das aus zwei Gründen ist der relativ charakterlos. Einmal soll man mit dem Charakter möglichst sich identifizieren können, was mit Will Smith Charakteren grundsätzlich immer funktioniert, weil er Will Smith immer freundliche Charaktere spielt, nie Arschloch Charaktere und er einfach ein sehr nachvollziehbarer Typ ist. und auch sich so gibt und so schauspielert. Das und zweitens ist in I Am Legend ist es ja so, dass quasi die Welt um diese Hauptfigur herum ein eigener Charakter ist, weil wir ja mit der Hauptfigur quasi lernen, wie diese Welt funktioniert. Wenn er dann irgendwie jagen geht, in New York spielt das, glaube ich, wenn er in New York jagen geht, wenn er dann nachts, wenn er dann diese Fallen auslegt für die Vampire und so weiter und so weiter. Deswegen ist es da gar nicht so wild, weil die Welt quasi in den Vordergrund gestellt wird und die Welt damit zum eigenen Charakter wird. Und der Will Smith agiert quasi nur darin und soll möglichst nachvollziehbar für uns Zuschauer sein. Aber du hast recht, ist ein gutes Beispiel für einen theoretisch langweiligen Protagonisten. Und dann hat er natürlich auch den Hund, wofür wir ja sowieso deutlich mehr Gefühle haben als für einen Menschen, weil Menschen sind blöd. Aber wenn ein Hund in einem Film stirbt oder eine Katze, ja. Nee, Mann. Aber es ist ein gutes Beispiel, ja.
Ja gut, jetzt haben wir, denke ich, deutlich gemacht, wie man einen Protagonisten erkennt, wann wir sie lieben, wann wir sie mögen.
Und wieso wir sie lieben.
Und jetzt kommen wir eben einfach an mit sehr bekannten Beispielen, die eben die meisten von diesen Fähigkeiten besitzen oder Attributen, wo es, glaube ich, wenige Leute gibt, die sagen, nee, die mag ich nicht. Und zwar fangen wir einfach mal an, das ist einer für dich, den kenne ich gar nicht, den Artyom aus Metro 2033.
Von Dmitri Glukhovsky. Metro 2033 kennt man nicht nur das Buch, da gibt's mittlerweile auch, ich glaube, 3 Videospiele dazu. Und im Buch geht's eben darum, die Welt ist Untergang, atomarer Krieg, und das Buch spielt in der Metro von, ich müsste lügen, St. Petersburg, glaube ich. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Schlag mich, wenn ich falsch liege. Und da ist es so, dass die Metrostationen quasi als Karte dienen, und die Menschen da unten eben überleben. Und der Artyom lebt in einer der äußeren U-Bahn-Haltestellen, und der wird dann von einer Mentorfigur besucht, und die leitet ihn dann quasi dazu an, eben aus seiner Station durch die U-Bahn-Gänge in andere Stationen hinauszuströmen und seine Erfahrungen zu machen. Und der Artyom ist deswegen ein guter Protagonist, weil er ein klassischer Underdog ist, weil wir tendieren dazu, uns für die Schwachen stark zu machen. Das heißt, wenn jemand irgendwie schon ein gemachter Held ist und schon alles kann und schon toll ist, dann nehmen wir das so hin. Aber wenn jemand quasi aus den Slums kommt und sich hocharbeitet und was aus sich macht und was dazulernt, dann klickt das immer mit uns. Dann sind das Figuren, für die wir uns einsetzen möchten. Und der gehört eben in diese Rolle rein. Er ist einfach ein klassischer Underdog. Und er entdeckt diese fremde Welt quasi von sich aus, und wir als Leser entdecken die Welt mit ihm und durch seine Augen.
Ich kenne ihn nicht, als du das jetzt aber auch eben erzählt hast mit der Metro und den Plänen, dass die sich dadurch alle irgendwie orientieren, dachte ich mir kurz, okay, er sollte mir das mal vielleicht geben, aber was macht der Artyom, was kann der überhaupt, weil du meinst, der Underdog bringt sich was bei.
Genau, er versucht da unten halt zu überleben. Also das ist im Buch auch so, dass du zumindest im Paperback ist es so, dass du quasi eine Karte, einen U-Bahn-Plan hast, und da gibt's dann verschiedene Fraktionen, die verschiedene U-Bahn-Haltestellen halten. Zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, aber da gibt's so eine Nazi-ähnliche Gruppierung. Es gibt eine Hansa, so eine Handelsgilde, die quasi den Ring kontrolliert, und da gerät er halt quasi an so unterschiedliche Gruppen und lernt dann halt unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ansichten kennen. Es kommt dann auch noch so ein bisschen so eine übernatürliche Komponente hinzu, da möchte ich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Aber das ist recht spannend, weil sich halt in diesem Untergrund eine eigene Machtstruktur gebildet hat, die Hauptfigur ja auch nicht kennt. Also er weiß, dass die ein oder andere Gruppierung existiert, aber er muss selbst seine Erfahrung damit machen, wie die eben drauf sind, wie die denken, wie die handeln. Und das lernen wir dann quasi als Leser mit ihm.
Da fällt mir ein, ja, das kann ziemlich cool sein, Leute beim Überleben zu beobachten. Bestes Beispiel Walking Dead. Wenn die da plötzlich immer überrannt werden und man weiß, okay, der Rick, aller gleich zieht er seinen Revolver und macht erstmal Action.
Ja, bis es sich irgendwann totläuft.
Ja gut, bis man sich dann wünscht, okay, können jetzt nicht einfach alle Protagonisten sterben. Das finde ich schon immer ganz cool, wenn irgendwie Leute in Bedrängnis kommen und sich dann halt eben aus der Situation einfach das Beste machen müssen, sei es jetzt die U-Bahn unten in St. Petersburg oder ob eben die Straßen voller Zombies sind.
Genau. Also das sind dann halt einfach unterschiedliche, unterschiedliche Hindernisse.
Ja. Ja. Einer, der vielleicht weniger Hindernisse hat, kommt jetzt als nächstes auf der Liste. Das ist mein guter Freund Sherlock Holmes.
Du bist größer Sherlock Holmes-Fan, ne?
Ich bin ein riesen Sherlock Holmes-Fan. Also ich weiß nicht, ob man da viel von dem erklären muss. Das ist ja einfach der berühmteste Detektiv ever. Die Youngstars kennen ihn wahrscheinlich erst seit Benedict Cumberbatch. Vielleicht, ich glaube, ich habe ihn falsch ausgesprochen. Eigentlich heißt er Benedict Cumberbatch und was weiß ich wie. Und ja, das ist halt einfach ein Detektiv, der eben, ich will nicht sagen, dass er die Deduktion eingeführt hat, weil die kommt ja aus der Mathematik. Das heißt, man beobachtet etwas und führt einen Rückschluss, wie es eben zu dem Ergebnis gekommen ist. Und das wendet er einfach auf Menschen und alles Mögliche an und kann dadurch sehen, durch einen einfachen Händeschlag oder was weiß ich, was irgendjemand arbeitet oder wo er gerade war und solche Sachen. Und ja, Sherlock Holmes ist einfach ein Meister auf diesem Gebiet und das zeichnet ihn eben aus, dass er halt einfach der Polizei unter die Arme greift, weil er oft die Dinge besser wahrnimmt oder beobachtet, weil die andere einfach für selbstverständlich halten.
Das ist richtig, aber Sherlock Holmes, ich habe die klassischen Bücher sträflicherweise nicht gelesen.
Schäm dich.
Mache ich. Ich habe die Sherlock-Serie mit Benedict Cumberbatch natürlich gesehen. Ist er denn in den Büchern im Original auch so ein Arschloch auf gut Deutsch?
Ja und nein, also ich würde schon sagen, dass der Benedict Cumberbatch schon ziemlich überspitzt ist, also extremer Misanthrop, das ist Sherlock Holmes nicht unbedingt. Man merkt schon, dass ihm die Fälle und sowas doch eher am Herzen liegen als die Klienten. Er nimmt sich klar immer die Zeit, hört jedem zu, ist fähig zur Empathie, das spricht man ihm, finde ich, oft zu sehr ab. Mhm. Er hört den Leuten aber doch immer sehr begeistert zu und freut sich eben über die kompliziertesten Fälle und was das setzt ja auch immer quasi sein Hobby setzt voraus, dass es anderen schlecht geht.
So könnte man es auch ausdrücken. Aber dann ist Sherlock Holmes ja auch eine Figur, die wir nicht mögen aufgrund ihrer Sympathie, sondern aufgrund ihres Könnens. Also der ist in einer bestimmten Sache richtig gut, nämlich Deduktion und Scharfsinn. Und wir wollen halt wissen, okay, wie kommt er jetzt da drauf, wer der Mörder war? Was fällt ihm am Tatort auf? Da geht's mehr darum, dass uns fasziniert, was dieser Mann kann, als dass wir ihn sympathisch finden.
Ja, das kommt daher, also es ist ja so, dass der Watson im Original die Geschichten erzählt.
Ja, genau, der spielt dann so den menschlichen Part quasi.
Richtig, und der Watson, der fischt im Trüben, so wie wir als Leser. Und der Holmes, der frisst halt einfach alles in sich hinein, der teilt seine Gedankengänge nicht. Und zum Schluss nutzt er dann halt die Gunst der Stunde, um zu glänzen. Wird dann halt meistens immer gelobt vom Watson mit, oh, klar, jetzt ist doch alles so einfach, etc. Ja, aber lässt uns halt einfach oft im Regen stehen, lässt uns nur vermuten und mutmaßen und sich dann, ja, und dann ist dann am Ende immer so ein bisschen der Selbstdarsteller. Kann man ihm natürlich ankreiden. Ist wahrscheinlich aber auch immer so ein bisschen der Spannung geschuldet. Ich fände es persönlich cooler, wenn er uns triggert, wenn er uns irgendwelche Brocken hinschmeißen würde, wenn man dann immer wüsste, so, deswegen zieht er jetzt nochmal nachts durch die Straßen. Das ist in den Büchern nicht der Fall. Er sagt einfach immer nur zu Watson, Watson, wir sehen uns morgen um 10 wieder. Und dann muss man das als Leser hinnehmen und halt einfach warten, bis er seine Gedankengänge preisgibt.
Also man kann nicht so richtig miträtseln sozusagen.
Genau.
Ich verstehe. Und wie ist es dann, um auf das Eingangszitat der Folge zu kommen, mit Roland Deschain? Was macht den aus?
Wie fange ich da an? Also Roland Deschain. Roland Deschain kommt aus Gilead. Das ist sozusagen der Stamm, in dem die Revolvermänner gewohnt haben. Und die Revolvermänner zeichnet eben aus, dass sie sehr gut drin sind, Sachen wegzuballern. Das heißt, die sind kampfaffin, die sind erprobt. Die schießen aus der Hüfte und treffen eine Ameise im linken Auge, wenn es sein muss. So, hinzu kommt allerdings, dass Roland eben so ein komplett abgebrühter Kerl ist. Das heißt, dem kommt keiner blöd. Der weiß sich zu verteidigen, ist auch relativ wortkarg. Aber man weiß, okay, wenn es jetzt darauf ankommt zu liefern, dann liefert er, dann kennt der keine Angst, dann kann dem keiner was. Und in der Geschichte um den Dunklen Turm passiert es eben auch, dass er Gefährten findet, die kommen in irgendwelche Gefahren, Dämonen tauchen auf, was weiß ich. Alle sind immer überfordert und die Blicke gehen immer zum Roland, der auch nicht immer unbedingt mit Sicherheit weiß, was zu tun ist, aber entscheiden muss. Und das macht er halt einfach gut und der strahlt einfach Stärke aus. Mhm. Das macht ihn so geil.
Also er ist so ein richtiger Leader-Charakter.
Ja, kann man sagen. Also der führt die Story an. Wenn man sich die anderen Figuren anschaut, dann sind die auch cool. Aber der Krasse ist dann halt einfach der Roland.
Ich verstehe. Wird Zeit, dass ich mir das auch mal zu Gemüte führe. Ich habe es ja quasi hier liegen.
Ja, ich möchte an dieser Stelle kurz erwähnen, ich spreche nur über die Bücher. Über den Film wird nicht gesprochen.
Obwohl da richtig gute Schauspieler mitspielen. Idris Elba und Matthew McConaughey, leckt mich am Arsch.
Ja, also das Aufgebot da an Stars, das war gut. Aber gewollt, okay, aber nicht gekonnt.
Ich verstehe, ich bleib beim Buch.
Aber wir bleiben bei Roland, um quasi den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang der Folge gesagt haben, was der Hauptfigur alles braucht, etc. Also Roland, geiler Typ, den feiern wir. Den wollen wir. Wir wollen sehen, wie der Action macht, wir wollen sehen, wie der struggelt und wie der irgendwelche Entscheidungen für Leute trifft, die halt wichtig fürs Überleben sind. Macht er. Er braucht ein Ziel, er hat eins, und zwar den dunklen Turm. Von dem, jetzt kommt so ein bisschen seine negative Eigenschaft, die ihn sozusagen lebendig macht. Und zwar ist er besessen von der Suche nach dem dunklen Turm. Der dunkle Turm, kurz um die Story zu erklären, es ist ein Turm, der hält alle Welten und Universen zusammen. Wenn der kaputt geht, dann gehen wir alle kaputt.
Ist das sowas wie der Weltenbaum in der nordischen Mythologie?
Darauf vertraue ich jetzt einfach, dass das so ist. Das ich glaube, okay, ja. Auf jeden Fall ist sein Ziel, diesen Turm zu finden und eben zu beschützen gegen das Böse. Und da bringt ihn nichts von ab. Und da merkt man auch in der Story, dass er zwar, dass es ihm wichtig ist, den Turm mit seinen Leuten zu finden, aber der Turm steht trotzdem über allem. Das heißt, da wird auch schon mal die eine oder andere Entscheidung getroffen, wo man als Leser vielleicht schluckt und sich denkt, oh, Roland, kannst du jetzt so nicht so machen. Aber der bleibt sich dann halt eben treu, was finde ich auch wichtig ist.
Ein klassischer Held, der auch mit möglichst vielen Leuten und vor allem Kindern und Jugendlichen sympathisieren muss, ist Harry Potter. Das ist auch ein Junge, der wird gleich dadurch eingeführt, dass er quasi, dass er eigentlich eine ziemlich arme Sau ist. Er muss unter der Treppe bei seiner Familie leben, also entfernte Familie, nicht Vater und Mutter, sondern bei seinem Onkel ist es, glaube ich.
Der Tante Petunia, oder?
Die Tante. Der Onkel, wie heißt denn der? Dudley? Nee, Dudley hieß der Sohn.
Ja, hieß die Tante Petunia? Ja.
Tante Petunia, ja. Genau. Ich weiß nicht mehr, wie der Vater hieß, komme ich jetzt nicht drauf. Und das ist das Beste, was du mit deinem Protagonisten machen kannst, wenn du willst, dass der Leser damit mit dem Protagonisten sympathisiert. Füg ihm so viele Schmerzen zu, wie es nur geht. Mach ihn zur ärmsten Sau auf dem Planeten, damit der Leser sofort weiß, Alter, der hat's echt nicht leicht. Und Harry Potter wird ja damit schon eingeführt, dass er eben unter der Treppe leben muss, wird von seiner Familie nicht ernst genommen, ist so das schwarze Schaf und bekommt dann eben die Einladung nach Hogwarts und darf dann halt an dieser Zauberschule als Zauberer ausgebildet werden.
Und da habe ich mich hier aufgeschrieben als Notiz, plötzlich Prinzessin. Auf einmal geht es ihm dann ein Stück besser. Der wird quasi aus dem Elend gezogen und in diese neue Welt eingeführt, die ja deutlich aufregender ist als das, was er vorher kannte.
Genau.
Und da lernt er ja auch wieder. Das heißt, alles, was er neu lernt, lernen wir mit ihm.
Genau. Also wir lernen die Welt mit ihm kennen, weil er sie natürlich, er weiß ja gar nicht, dass sie existiert, so wie wir nicht wissen, dass die Welt existiert, bevor wir anfangen, das Buch zu lesen. Und Harry Potter hat natürlich auch 7 ganze Bücher Zeit, sich weiterzuentwickeln. Dem kommt ja noch helfend hinzu, dass er als Kind dahin kommt und dann quasi im jugendlichen Alter bis zum jungen Erwachsenenalter dann auf Hogwarts bleibt. Das heißt, die Charakterentwicklung bleiben nicht aus. Das zählt in das Genre in Anführungszeichen Young Adult und Coming of Age. Also man man lernt quasi den Protagonisten sich verändern, indem er halt die Pubertät durchmacht, sozusagen. Also die erste Liebe, Streit, Freundschaft, all das, was da so dazugehört. Und das macht Harry Potter zu einem relativ guten Protagonisten, weil er für viele Kinder nachvollziehbar ist, die dann natürlich auch gern selbst in Hogwarts leben würden, zum Beispiel. Er ist sympathisch. Er hat dafür jetzt keine so eine richtige Charaktereigenschaft, die raussticht. Ich persönlich finde ihn ein bisschen langweilig. Aber er muss halt auch zu Kindern passen, dass Kinder diese Figur verstehen. Deswegen ist das schon in Ordnung.
Den Potter, den habe ich auch als relativ langweilig empfunden beim Lesen. Aber was spannend an ihm ist, sind vor allem seine Eltern und halt das ganze Klump, was man aus seiner Vergangenheit noch lernt. Weil das, was viele, viele Probleme, die für ihn jetzt sozusagen dann auftauchen, rühren daher, dass seine Eltern ja schon irgendwie in der Zauberwelt unterwegs waren. Und ja, mit dem Zeug, wo er sozusagen keinen Einfluss drauf hatte, muss er trotzdem umgehen. Und ja, das macht das Ganze natürlich auch etwas spannender. Das heißt, der kann für manche Sachen gar nichts, muss trotzdem mit denen umgehen. Das fand das ich stimmt. ganz gut.
Ja. Ja klar, das prägt natürlich den Charakter zusätzlich zu den Sachen, die man halt als Jugendlicher erlebt und mit denen man zu kämpfen hat. Genau. Das waren jetzt vier Beispiele aus klassischen Büchern. In unserem Podcast wollen wir natürlich nicht nur auf Bücher eingehen, also Bücher als Romane und Kurzgeschichten, als geschriebene Kost, sondern eben auch auf Comics und Mangas und was noch dazugehört, die ja auch Bücher sind. Und da gibt's auch ziemlich gute Protagonisten. Einer dieser Protagonisten, den habe ich vorhin schon angesprochen, das ist Monkey D. Ruffy aus One Piece. Und der hakt so ziemlich alles ab, was ein Protagonist haben muss. Er ist sympathisch, er ist witzig, er hat ein klares Ziel, er ist kampferprobt durch seine Fähigkeiten, dass er kann seine Körperteile dehnen. Also wie Mr. Fantastic aus den Fantastic Four zum Beispiel. Und dadurch hakt er ziemlich viele Checkboxen ab von was ein Protagonist haben muss. Und das ist bei Animes und bei Zeichentrickserien generell oftmals ein bisschen plakativer, weil sie entweder für Kinder gedacht sind oder weil es einfach zum Medium passt. Und im Falle von Ruffy aus One Piece ist das irgendwo zwischendrin. Also das berührt beides sozusagen.
Ja, aber auch an diesem Beispiel wird eben klar, dass der Protagonist mit immer wieder neuen Gefahren konfrontiert wird, mit neuen Gegnern, mit stärkeren Gegnern, wo dann manchmal vielleicht Kraft einfach nicht ausreicht, wo er umdenken genau. muss, wo er neue Fähigkeiten braucht und das alles eben passiert, was uns halt immer wieder mitfiebern lässt.
Genau, da kickt ja dann auch die Charakterentwicklung.
Ja, und das, ja. Jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht zu viele Spoiler verraten, aber da passieren dann halt eben solche Sachen wie Gear 2, Gear 3, Gear 4. Neue Fähigkeiten tauchen auf, wie Haki etc. Die Welt wird immer komplexer und das wird anhand von Monkey D. Ruffy einfach wunderbar dargestellt, der ja nicht nur lustig ist, sondern auch ernst kann, wenn es drauf ankommt. Also das da haben wir ja einen, der wirklich alles kann.
Alles können in Anführungszeichen, ja, aber genau das ist eben das, was im Falle von One Piece, also was diesen Manga so ausmacht. Er kann zu einer Seite vollkommen albern sein, also wirklich hanebüchen albern und so, dass man an den Kopf schüttelt. Und auf derselben Skala kann er auch extrem dramatisch sein. Und wenn eine Geschichte es schafft, dich sowohl zum Lachen als auch zum Weinen zu bringen, dann hat der Autor etwas richtig gemacht. Weil ich möchte ja die komplette Gefühlsspanne abgedeckt haben, wenn ich was lese oder was schaue oder was konsumiere. Deswegen, da ist One Piece einfach ein Musterbeispiel.
Dann bleiben wir mal bei den Mangas. Und zwar haben wir hier den nächsten, den Saitama. Auch bekannt als der One Punch Man, so heißt zumindest seine Serie. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, über hier omnipotente, also allmächtige einem Protagonisten. Und das Schöne an dem ist ja, wie ich finde, dass der eben allmächtig ist. Das heißt, gegen den ist kein Kraut gewachsen. Das ist der Stärkste. Mit einem Schlag macht er wirklich jeden Gegner fertig. Und jetzt kommt's, was tut man mit so einer Figur? Man gibt ihm einfach Depressionen. Der ist komplett unzufrieden mit seiner Kraft. Der weiß nicht, wie er damit umgehen soll, der Stärkste zu sein. Und das, was ihn quasi so gut macht, das sorgt dafür, dass es ihm einfach so schlecht geht.
Genau, seine größte Stärke ist gleichzeitig seine größte Schwäche. Und das spielt auch ein bisschen so mit diesem Klischee, was würde denn passieren, wenn jemand, der vollkommen normal ist wie du oder ich, so eine Fähigkeit hätte, dass er mit einem Schlag jeden Gegner besiegen kann. Das heißt, wir sehen Saitama, wie er quasi ein völlig normales Leben führt, einkaufen geht und all das Zeug. Und gleichermaßen passieren irgendwelche weltbewegenden Dinge, die er quasi mit einem Schlag lösen könnte, aber weil er halt so ein, ich will jetzt nicht sagen ein Underdog ist, weil er so unbekannt ist, in einer Welt, wo es lauter Superhelden gibt, weiß keiner von ihm. Und er ist auch mit sich unzufrieden und das gibt eine ganz interessante Dynamik. Also nicht nur ist der Saitama eine sehr nachvollziehbare Figur dadurch, es kehrt auch dieses ganze Schema um, so von wegen, die Hauptfigur muss stärker werden, um einen Bösewicht zu besiegen. Nein, die Hauptfigur ist schon maximal stark, aber sie kommt einfach nicht zum Einsatz.
Ja.
Was auch sehr unbefriedigend sein kann.
Ja, und die Spannung entsteht halt immer dadurch, dass man sich fragt, wann kommt denn zum Einsatz? Was muss jetzt passieren, dass endlich Saitama auftaucht und das Problem ist, parallel bummelt der irgendwo und kommt halt nicht zum Zug. Könnte glänzen, aber die Umstände machen es halt einfach entsprechend schwierig für ihn. Also wer die Serie noch nicht kennt, auf jeden Fall den Typen mal auschecken, da hat er seinen Spaß drin.
Richtig, ja. Und gleichermaßen nimmt diese ganze Serie auch man kann es schon fast als Satire betrachten, das ganze Superhelden-Genre so ein bisschen auf den Arm. Also das hat auch einen sehr, sehr satirischen Einschlag für die Leute, die das mögen. Also erste Staffel ist absolut großartig. Und bei den Normalos bleiben wir dann auch, weil ein ganz besonderes Beispiel ist zum Beispiel Finn aus Adventure Time.
Ja, den liebe ich. Also Adventure Time ist eine Zeichentrickserie, wirkt auf den ersten Blick gemacht wie für Kinder, ist aber, weiß nicht, also ich glaube, das schaue ich mir mit 60 nochmal an.
Und da ist auch kindertauglich.
Ja, auf jeden Fall. Allein schon wegen den Farben und wegen den Figuren. Und in der Serie gibt es auf jeden Fall den Finn und er lebt in einer Welt voller unterschiedlichster Fabelwesen. Da gibt es ein Königreich, das besteht nur aus Süßigkeiten, Figuren und solchen Sachen. Und Finn ist aber ein Mensch, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, der ist in den ersten Folgen noch 12, später ist er 16, der wird auf jeden Fall immer älter.
Ja, da ist halt das Besondere wahrscheinlich, also ich habe 1-2 Folgen Adventure Time gesehen, aber da ist das Besondere wahrscheinlich, dass dieser Finn ein vollkommener Normalo ist, ähnlich wie Saitama, aber in einer Märchenwelt ist, die in der alles um ihn herum verrückt ist und wo, ich weiß nicht, ob Leute da bestimmte Kräfte haben, aber er zeichnet sich halt dadurch aus, dass er normal ist, was dem Zuschauer in dem Fall, also es ist kein Buch und auch kein Comic, es ist tatsächlich nur eine Serie, was dem Zuschauer das Gefühl gibt, dass Normalsein ja auch was Besonderes ist oder was Besonderes sein kann.
Ja, das ist ja so, also plump ausgedrückt, der kann nix. Der hat seinen Hund, seinen Bruder, den Jake.
Und warte. Sein Hund ist sein Bruder?
Ja, das ist, ich weiß nicht, ob ich das ausführen soll, das ist ziemlich komplex. Weil der Finn wird ja sozusagen in diese Welt da reingeboren und dann wird er von Joshua und seiner Frau gefunden. Das sind eben Hunde. Und die ziehen ihn dann auf, zusammen mit ihrem eigenen Sohn, mit dem Jake. Und
es so ist nicht sein leiblicher Sohn.
Ja, genau. Ist nicht sein leiblicher Bruder. Sie sind halt im Prinzip beste Freunde.
Und Brother from another mother.
Ja, genau. Und die ziehen dann halt durch die Gegend und erleben Abenteuer. Und der unterstützt ihn halt da immer. Die wohnen auch zusammen in einem Baumhaus, also wirklich großartig. Und der Jake, das ist der mit den krassen Kräften. Der kann wirklich wie Ruffy sich dehnen. Der kann sich riesig machen. Der kann sich in ein Auto verwandeln und was weiß ich, eben solche Späße.
Alles, parallel, was die Fantasie zulässt quasi.
Genau, parallel dazu kann der Finn halt einfach nichts. Das Schöne an dem ist, dass er halt im Laufe der Geschichte immer neue Schwerter kriegt und er will halt einfach ein Held sein. Und der hat diese kindliche Naivität, alles ist schön, wenn sie irgendwo eine Raupe sehen, wird die erstmal übelst abgefeiert. Kein Gegner ist zu groß, als dass sie ihm nicht gegen das Schienbein treten. Und ja, der gibt halt einfach nicht auf und überlegt, was kann er tun, um, was weiß ich, wen zu retten. Und das passiert halt in einer Liebenswertigkeit, das gibt's kein zweites Mal. Und ja, keine Ahnung, man freut sich halt einfach immer mit den Figuren über alles. Da wird wirklich alles abgefeiert. Lass es ein Stein sein, der irgendwie komisch aussieht. Der Finn macht, dass es ein Abenteuer ist.
Das ist so ein bisschen, was man, glaube ich, als Erwachsener verlernt und was man als Kind wahrscheinlich, ja, was man einfach kann, dass man aus allem ein Abenteuer machen kann oder seine Kreativität spielen kann. Und gerade jetzt zu der Zeit Corona und so können wir solche Serien gebrauchen, die einfach vielleicht einfach mal grundlos fröhlich sind und glücklich machen.
Ja.
Die Glücklichkeit können wir gleich aber auch wieder kaputt machen, wenn wir nämlich zu dem ungewöhnlichen Protagonisten kommen.
Jo.
Weil es gibt natürlich nicht nur die klassischen Protagonisten, wie wir sie jetzt zahlreich aufgezählt haben, sondern es gibt auch die ungewöhnlich sind. Wir haben es eingangs schon mal erwähnt, es können Serienmörder zum Beispiel sein oder Anwälte oder irgendwelche bestimmten Berufungen und Professionen, die interessant sind. Da machen wir den Anfang mit Patrick Bateman aus dem Buch American Psycho von Bret Easton Ellis. Das ist kein Buch für jedermann. Das war lange auch indiziert, weil es so brutal war. Und das muss man in einem Buch erstmal schaffen. Und dieser Patrick Bateman ist halt ein Bonze aus dem New York der Ende der 80er, Anfang der 90er. Und der feiert sich halt total ab, weil er einen Haufen Asche hat, teure Anzüge trägt, teuer essen geht. Und dieses Buch ist quasi, geht nur darum, wie er sich selbst abfeiert. Aber er hat auch eine dunkle Seite. Er bringt Leute um. Entweder Konkurrenten, die ihm in den Weg kommen. Er bringt manchmal auch Prostituierte um. Und das teilweise auf absolut bestialische Art und Weise. Also nicht bloß Axt, zack, Kopf ab, sondern wirklich, wie soll ich sagen, ekelerregend schrecklich. Also das ist nichts für zarte Mägen. Und diese Figur, man kommt so tief in diese Figur rein, dass man eigentlich glaubt, dass der Autor einen an der Waffel haben muss, dass er sowas schreibt. Das ist eine Figur, die ist weder sympathisch, sie kann schon irgendwas, nämlich Leute ermorden. Sie ist auch aktiv, weil er halt den Drang zu morden hat. Aber man kann diese Figur nicht mögen. Die ist dazu gemacht, dass man sie unsympathisch findet. Aber dennoch ist sie so unsympathisch, dass man mehr davon wissen will. Und wissen will, wird er jetzt vielleicht endlich geschnappt? Oder kann er, wie, was für neue Mordmethoden denkt er sich noch aus? Also, ja, das ist eine Figur, die rein durch ihre, dadurch lebt, dass sie absolut interessant ist. Und widerlich.
Wer das Buch nicht gelesen hat oder nicht lesen möchte, es gibt auch einen Film.
Ja, wobei...
Ich weiß nicht, wie sehr da die Unterschiede sind. Ich habe nur den Film gesehen.
Die Unterschiede sind gravierend. Also der Film der Film für sich genommen ist ein wirklich guter Film. Weil die Schauspieler gut sind, das bringt das Ganze auch auf den Punkt. Aber der Film könnte niemals das verfilmen, was in dem Buch drin steht. Weil das von der Erzählstruktur her gar nicht funktionieren würde.
Dann lege ich es euch auf jeden Fall ans Herz, das Buch zu lesen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, im Film gibt es eine Szene, wo er und seine Kollegen alle ihre Visitenkarten zücken und sich gegenseitig toppen wollen. Und dann gibt es so diesen einen verhassten Kollegen, der dann dummerweise die geilste Visitenkarte zieht. Und das macht diesen Charakter dann nochmal wütend. Da empfindet man dann im ersten Moment doch ein bisschen Sympathie mit denen, weil jeder, der schon mal irgendwo einen Kollegen hatte, den ich nicht gemocht hat, der wird sich da wiederfinden.
Das schon, aber ja, das stimmt schon, aber weil der Patrick Bateman, also Christian Bale in dem Film, dann auch so ein unerträglicher Yuppie einfach ist in seinem hässlichen, also nicht hässlichen Anzug, aber in seinem Anzug, den man einfach nicht mögen will, weil er halt einfach Kohle scheffelt auf Kosten anderer und sich dann darüber mokiert, dass halt ein anderer eine geilere Visitenkarte hat, und er, das ist dieser Witz an diesem Film.
Ja, Gold wert. Dann haben wir hier noch stehen den Detective Inspector Jeff Caffery, wenn ich ihn richtig ausspreche, und zwar
das macht sonst immer die Kopfstimme, ne? Die spricht es automatisch richtig aus.
Richtig. aus den Büchern von Mo Heider, einer Autorin, die sehr gute Thriller schreibt. Mhm. Der Jack Caffery, das ist halt ein Ermittler, der ermittelt in den krassesten Fällen. Also das erste Buch ist Der Vogelmann, und da geht es eben um einen, der Frauen tötet und den einfach dann Vögel in die Brüste schneidet und wieder zunäht.
Also quasi wie Brustimplantate?
Ja, genau, also so richtig abgedrehtes Zeug. Und in solchen Fällen ermittelt der gute Mann eben. Und das reicht nicht. Sein Leben wird dadurch nochmal auf die Probe gestellt, dass er halt von Albträumen geplagt wird, weil er irgendwann als Kind mit seinem Bruder gespielt hat, in der Nähe von so Eisenbahnschienen. Und dann ist sein Bruder verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Das heißt, er ist ein wenig traumatisiert, eben weil er schon sehr früh seinen Bruder verloren hat. Damit muss er leben. Und er hat seinen Nachbarn im Verdacht, von dem er meint, dass es ein Pädophiler ist. Und da gibt es dann eben diesen kleinen Twist, nicht Twist, diesen Zwist, diesen innerlichen, weil er ihn für nichts belangen kann, aber einfach extrem hasst. Und das schleppt er mit sich.
Die ganze Zeit?
Die ganze Zeit. Also ich will jetzt nicht spoilern, wer die Bücher lesen möchte. Ein paar Dinge werden dann natürlich klarer. Aber wir haben einfach nur diesen Typen, der diese ganzen verrückten Dinge sieht und nonstop das mit seinem Bruder im Kopf hat. Und das ist dann einer, von dem man eben nicht er sein möchte.
Naja, ich möchte generell keine Person sein, bei der ein Familienmitglied umgebracht wurde oder verschwunden ist.
Ja, richtig, aber das ist dann halt eben, da fehlt ein bisschen die Sympathie für das Geschehen, für das Drumherum. Aber die Fälle sind eben spannend und man beobachtet ihn halt auch bei seiner Arbeit und möchte dann eben schauen oder man möchte sehen, wie der da an sein Ziel kommt und ob er es schafft, irgendwie mit seiner Vergangenheit jemals abzuschließen und solche Sachen. Und ich finde, das ist eine Figur, ja, der wünscht man alles Gute und will einfach nur zuschauen, wie das Leben hoffentlich dann endlich besser wird.
Na, das spielt in die, schlägt in dieselbe Kerbe wie mit Harry Potter. Es ist jetzt gut, es ist was anderes, ob ich unter der Treppe wohne oder ob mein Bruder möglicherweise von einem Pädophilen ermordet wird. Aber der Hauptfigur wird möglichst viel Leid angetan, damit sie sympathisch ist für den Leser. Das hat nichts mit Kalkül zu tun. Also ich meine, eine Geschichte oder ein Buch hat immer Kalkül, es ist immer konstruiert. Aber der Trick ist, dass der Autor den Leser nicht spüren lässt, dass das eigentlich alles konstruiert ist. Deswegen ist das ein guter Trick, einfach den Hauptcharakter möglichst leiden lassen und dann hat man den Leser eigentlich schon fast automatisch auf seiner Seite.
Außerdem habe ich mir hier noch aufgeschrieben, ich meine mich zu erinnern, dass er in irgendeiner Szene im Revier hockt und Whisky aus einer Tasse trinkt. Und ich denke mir, wenn du schon so weit bist, dass du Whisky aus einer Tasse trinken musst, ja, dann
die Whisky-Liebhaber haben jetzt den Podcast ausgeschaltet. Ja.
Was ich auch hier noch an dieser Stelle wichtig finde zu erwähnen, die Sachen, die wir jetzt erläutert haben, das sind alles nur Ausschnitte, klar, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die Figuren ausmachen. Leider ist es in der Zeit nicht möglich, das alles auszuführen. Das heißt, Experten in den jeweiligen Geschichten etc., ihr dürft uns rechaten. Ihr dürft aber auch gerne Anmerkungen schreiben, ob ihr diese Figuren ebenfalls aus denselben Gründen feiert oder vielleicht aus anderen. Das heißt, nutzt unsere Kommentarfunktion, haut in die Tasten und sagt uns, einfach, welche Figuren ihr geil findet und wieso.
Genau, vielleicht machen wir da einfach eine eigene Folge irgendwann draus.
Richtig. Einen haben wir, glaube ich, noch, oder?
Mach's noch einen.
Dann haben wir hier jetzt auch noch einen Mädel aufgeschrieben, das auch Opfer ihrer Umstände war, und zwar Carrie von Stephen King, sein Debütroman, wobei hier die Hardcore-Stephen King-Fans wissen, dass es nicht sein erstes Buch war, aber zumindest das erste, das er veröffentlicht hat. Vorher hatte er, glaube ich, schon ein, zwei geschrieben. Und in Carrie geht es eben um ein Mädchen, das wahnsinnig unter der extrem religiösen Mutter leidet, die sie nichts machen lässt. Sie wird von den Mitschülern gemobbt. Und ja, irgendwann ist die so weit, dass sie ausflippt und entdeckt, okay, sobald sie irgendwie zu viel Emotionen in sich geladen hat, kann sie durch Telepathie irgendwie Dinge bewegen oder Sachen auslösen. Und Man begleitet die Carrie die ganze Zeit über und ja, man hat einfach Mitleid mit ihr. Man denkt sich, oh Mann, das kann doch nicht sein, dass der ihr Leben so scheiße ist. Dann fängt's an, besser zu werden und endet dann damit, Spoiler-Alarm, dass sie halt einfach die ganze Stadt niederbrennt.
Ja, das ist quasi die Kulmination dessen, wenn du die Figur das ganze Buch überleiden lässt. Also das spielt mit diesem, ich will jetzt nicht sagen, ein Klischee ist es nicht, aber das spielt mit diesem mit dieser Figureneigenschaft oder der Möglichkeit, seine Hauptfigur leiden zu lassen und das halt möglichst viel und möglichst lange und möglichst oft. Genau, und das Ganze dann halt wirklich in eine große Katastrophe münden zu lassen.
Ja, und das kann man ja zusammengefasst sagen, was alle Figuren hier jetzt so genannt haben. Also eine Figur braucht eine Vergangenheit. Die muss irgendwas erlebt haben, irgendwelche Erfahrungen haben oder zumindest sammeln. Und mit jedem Kapitel oder mit jeder neuen Folge oder mit jedem neuen Film einfach irgendwie mit neuen Sachen konfrontiert werden, weil sonst wird es irgendwann langweilig.
Genau, also gerade diese unsympathischen Charaktere oder die, sagen wir nicht unsympathisch, aber die untypischen Protagonisten brauchen eine Vorgeschichte, damit du verstehen kannst, warum die denn anders sind als andere Figuren. Man könnte natürlich auch ein Buch schreiben, wo die Figur zunächst sympathisch ist, aber dann durch gewisse Umstände unsympathisch wird, weil sie halt irgendwie vom rechten Weg abkommt, um das mal so auszudrücken. Ja, das geht natürlich auch.
Und auch wenn es hart klingt, ich finde, es ist schön, wenn die Protagonisten leiden, weil dann kann man eben den zuschauen, wie kommen die denn jetzt aus der Kacke wieder raus, wenn denen das Leben mal wieder eins auf den Deckel gibt und man sich denkt, oh Mann, ist das jetzt mies. da denkt man sich immer, oh, wenn ich das jetzt wäre, was würde ich tun? Und dann kann man die Leute einfach beobachten, würden sie das Gleiche machen oder würden sie es vielleicht besser machen, die Leute einfach ein bisschen zu verfolgen.
Ja, 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 genau. Genau, du bist dann halt einfach emotional gebunden an diese Figur und du willst alleine aus dem Drang heraus, wie sich diese Geschichte auflöst, wie sich die Figur vielleicht an den eigenen Haaren wieder aus der Scheiße zieht, das möchtest du quasi erleben, weil du denkst, was eine arme Sau, auf gut Deutsch.
Und was wären denn die Protagonisten ohne ihre Feinde?
Das war jetzt auch eine wunderschöne Überleitung. Also auf die Antagonisten wollen wir tatsächlich nur kurz eingehen, weil da werden wir auch eine eigene Folge drüber machen, was einen guten Antagonisten ausmacht. Nur so viel, ein guter Antagonist ist der Held seiner eigenen Geschichte. Das heißt, er ist nicht das große böse Übel, das irgendwie den Schnurrbart zwirbelt und laut in die Kamera lacht oder von der Seite heraus lacht, sondern ein Antagonist hat eine eigene Agenda, die er verfolgt. Er hat eigene Motivation. Er hat eine nachvollziehbare Motivation vor allem, so dass du als Leser nachvollziehen kannst, was er denn eigentlich möchte und warum er denn in Anführungszeichen böse ist. Und damit ein guter Antagonist auf einen guten Protagonist trifft, dann die müssen natürlich eine gegensätzliche Ansichten haben. Und es muss dann unweigerlich in Anführungszeichen zum Kampf kommen, dass die beiden aufeinandertreffen. Und wenn der Protagonist gut geschrieben ist und der Antagonist gut geschrieben ist und man dann als Leser nicht mehr weiß, für wen man denn eigentlich nun sein soll, dann hat man eigentlich die perfekten Character Arcs oder die perfekten Charakterbogen geschaffen.
Klassisches Beispiel Batman und Joker.
Genau, das ist tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel, Batman und Joker, weil Batman steht für die Gerechtigkeit, auch wenn er selbst gerecht ist und nicht Teil der Polizei ist oder sowas. Aber Batman steht halt für die knüppelharte Gerechtigkeit, die auch mit eiserner Faust durchgezogen wird. Und der Joker findet quasi auf derselben Skala statt, aber er steht halt für diesen Nihilismus, für Anarchismus, für alles, was diese Gerechtigkeit eben nicht verkörpert. Und er tut es nur, weil er es tun will, während der Batman es tut, weil er sich dazu berufen fühlt, als müsste er es quasi tun. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel.
Ja, dem braucht man im Prinzip nichts mehr hinzuzufügen. Das heißt, wenn ihr euch gefragt habt, okay, was macht einen geilen Protagonisten aus, spätestens jetzt wisst ihr es. Das sind jetzt aber auch so kleine Dinger, da könnt ihr dann mal drauf achten, wenn ihr euch da vielleicht nie Gedanken drüber gemacht habt. Einfach mal das nächste Mal, wenn ihr ein Buch lest oder einen Film schaut und ihr seht einen Helden, dann denkt ihr euch so, warum genau mag ich den jetzt eigentlich oder was zeichnet den aus? Wurden da einfach irgendwie handwerklich diese Sachen, die wir erwähnen, verwendet? Dann sieht man Filme vielleicht mit ganz anderen Augen und vielleicht mag man die Figuren dann deswegen sogar noch mehr.
Eben, weil man genau verstanden hat, was diese Figur eigentlich ausmacht oder was der Autor oder der Mensch dahinter sich eigentlich gedacht hat. Genau, achtet da mal drauf.
Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören. Ganz wichtig, wenn ihr wissen wollt, was bei uns so abgeht, weil wir wirklich einfach Geschichten-Nerd sind, wir schreiben selbst, wir lesen viel, wir schauen mehr als wir sollten. Und was halt gerade bei uns so abgeht, wann die nächste Folge kommt, worum es gehen wird, etc., einfach alles, was rund um dieses Projekt passiert, könnt ihr auf Social Media auschecken. Einmal auf Instagram einfach eingeben, Podcast_lesen und lesen lassen. Genauso auf Twitter unter Podcast_lull für lesen und lesen lassen. Genauso auf Facebook. Einfach überall vorbeischauen. Lasst uns Kommentare da, vor allem zu diesem Thema. Vielleicht gibt's hier Helden, die wir selbst noch kennenlernen möchten.
Genau. Und wir sind da auch aktiv. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie uns. Wir sind da jederzeit bereit, darauf zu antworten. Eins bleibt noch zu sagen, nämlich die ganzen Bücher und Serien und Geschichten, die wir hier erwähnt haben, die werden wir auch noch mal als Links in die Shownotes packen. Also wenn euch was bestimmt interessiert, dann könnt ihr da einfach in die Shownotes gehen, draufklicken und seid gleich da, wo ihr sein wollt.
Ja, da ist auch sogar noch mal alles zusammengefasst, was wir hier besprochen haben.
Und was man noch sagen sollte, wir werden immer neue Folgen hochladen, mittwochs, alle 3 Wochen.
Ja,
könnt ihr euch schon mal vormerken.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alles organisatorisch hinbekommen.
Na, warte. Also die nächste Folge wäre dann nach Adam Riese und Eva Klein. Heute haben wir den 25. Das heißt, am 16. Dezember hört ihr wieder von uns.
Und wenn nicht, dann haben wir was falsch gemacht.
Hoffentlich nicht.
Dann auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. Alter, ich war vorhin beim Zahnarzt. Und ich bin ja kein Typ, der Angst vom Zahnarzt hat. Ich finde das, Zahnarzt ist für mich wie Busfahren. Ich setze mich auf den Stuhl, ich mache den Mund auf, der Doc fingert in mir rum, alles gut, alles tutti, ich gehe heim. Aber ich hatte heute bei meinem Zahnarzt, bei dem ich jetzt schon jahrelang bin und dem ich tief vertraue und auch diesen Sprechstundenhilfen, hatte ich diesmal eine neue, die mir den Zahnstein weggemacht hat. Und alter Vater, hat die in mir rumgefuhrwerkt. Die ist nicht in die Rillen und ans Zahnfleisch gegangen, jeden Einzelnen, die ist da durchgefetzt. Ohne Scheiß, es hat geblutet wie Sau. Es hat aus mir das Wasser, also das, was sie abgeschleift hat, ist aus mir rausgestäubt. Ich hab Blut gespuckt. Ich habe gedacht, Alter, was ist denn hier los? Die war auch innerhalb von wenigen Minuten fertig, aber die hat mich so platt gemacht.
Das klingt, als hättest du mit ihr gekämpft.
Die hat mit meinen Zähnen gekämpft. Und dann hat die dieses Polierding genommen und ist dann mit dem Kopf von diesem Polierding immer gegen meine Zähne gehämmert. Ich habe gedacht, ich verrecke in dem Stuhl und ich habe keine Probleme mit dem Zahnarzt. Das Spiel kannst du mit keinem Spiel der Angst vom Zahnarzt dann.
Finde ich geil. Lässt sich erstmal im wahrsten Sinne des Wortes die Fresse polieren. Kommt heim und muss Podcast aufnehmen.
Sehr gut. Ja, Mann. Ich, Einsatz.
Jawohl.
Du musst einen Einsatz bringen.